Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Unser Thema heute: alles andere als oberflächlich. Starke Zerspannungsperformance durch Oberflächentechnologie von Oerlikon Balzers. Ja, Oerlikon Balzers ist ein führender Anbieter von Beschichtungstechnologien. Ihre Innovationen verbessern die Leistung und Haltbarkeit von Produkten in verschiedenen Branchen, von Automotive bis Medizintechnik. Neben der klassischen Lohnbeschichtung ist das Unternehmen aber auch Anbieter von Beschichtungsanlagen, mit denen Kunden Beschichtungsprozesse selbst durchführen können. Wir sprechen heute mit Wolfgang Kals, dem Head of Equipment bei Oerlikon Balzers, über die neuesten Entwicklungen in der Beschichtungstechnologie und werfen einen Blick auf das Unternehmen und dessen Einfluss auf die Industrie. Ich freue mich sehr aufs Gespräch und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Wolfgang, schön, dass du es heute in unser Podcast-Studio nach Kempten geschafft hast. Ich habe gehört, du hattest eine relativ weite Anreise. Man munkelt Japan.
Man munkelt Japan. Ja, das kann nur indirekt sein. Na, ich komme aus Feldkirch heute Morgen, aber ist es richtig? Ich war vor 2 Nächten, war ich noch in Japan, in Tokio.
Wie lang fliegt man denn von Tokio nach Deutschland?
14 schöne Stunden, 2 wunderbare Filme und viele E-Mails abgearbeitet.
Okay, du bist ja heute beim Ceratizid Innovation Podcast. Ist Podcast für dich ein Thema? Hörst du selber Podcast?
Sehr selten.
Aber so ein Flug würde sich doch bestens eignen.
Um Podcast. Für die ersten 74 Folgen des Ceratizid Innovation Podcasts auf jeden Fall. Ich glaube 74 mal 20, das gibt glaube ich schon einen guten Langstreckenflug.
Ich würde sagen, wir kommen direkt zu unserer ersten Rubrik. Ja. Und das ist
der Blickwinkel.
Ganz genau, der Blickwinkel. Wolfgang, hier einfach den Satz nach Gusto ergänzen und vielleicht ein bisschen erklären. Hier kommt der erste Satz. Dieses Erlebnis bei Oerlikon Balzers hat mich nachhaltig schwer beeindruckt.
Das war eigentlich, bevor ich begonnen habe, dort zu arbeiten. Ich wurde angefragt, kannst du den Pass vorbeibringen? Du fliegst nächste Woche nach Indien. Also mein Start bei Oerlikon Balzers war in der 2. Arbeitswoche eine Reise nach Indien. Nicht für einen Urlaub. Gut, ich habe Taj Mahal auch gesehen. Aber dort die lokale Gesellschaft kennenlernen und ihnen bei einigen Produktionsthemen zu helfen.
Und da warst du mittlerweile schon öfter?
Ja, ich kann Indisch ganz gut. Also 25 Jahre, würde sagen, sicher 20 Mal mindestens.
Alright. Wenn ich nicht gerade arbeite, dann mache ich Folgendes leidenschaftlich gerne.
Dann bin ich entweder in meinem Garten oder sitze am Mountainbike und fahre den Berg hoch oder laufe den Berg hoch.
Okay, sportlich, sportlich. Diese Beschichtung mit folgenden Eigenschaften wäre für mich das Nonplusultra.
Also das Nonplusultra heute ist Alcrona Evo. Das werde ich später dann vielleicht noch einmal erklären können. Das ist unsere neueste Beschichtung, die wir letzte Woche vorgestellt haben.
Okay, sprechen wir gleich noch drüber. Ohne Beschichtung wäre die Welt für mich
grau und furchtbar. Also Beschichtungen machen sehr vieles möglich und ohne Beschichtung gehen viele Dinge heutzutage nicht mehr. Also Zerspannung ist ein Klassiker. Ohne Beschichtung würde die Welt nicht stillstehen, aber die Welt viel langsamer funktionieren.
Auf dieses Ereignis freue ich mich in 2024 ganz besonders.
Also mein Geburtstag ist schon vorbei, dann muss ich mal was anderes einfallen lassen. Ja, ich denke dann die Messen im Herbst. Also wieder mal Leute sehen, Chimtov, AMB, AMTS, auf die Dinge freue ich mich besonders. Vor 2 Jahren war die AMB die erste nach der harten Corona-Phase und das war wirklich ein Wow-Erlebnis. Die Leute am Gang, Stimmung, man hat sich wieder sprechen dürfen. Ich habe ja gegenüber von mir jetzt einen Corona-Patienten, der kürzlich Corona entschwunden ist. Aber die Leute waren froh, sich wieder zu sehen. Teams ist super, wir lieben Teams über alles, aber der persönliche Kontakt.
Ja, ich bin da Spätzünder. Ich bekomme die Krankheit dann erst 3 Jahre später. Aber auf die AMB freue ich mich auch ganz besonders. Da sind wir auch wieder im September. Vielleicht treffen wir uns.
Das kann gut möglich sein, ja. Gibt spannende Sachen am Stand.
Auf jeden Fall. Letzte Frage oder vielmehr letzter Satz, den es zu vervollständigen gilt. Das war die beste Entscheidung meines Lebens.
Ich glaube schon, dass es eine super Entscheidung war, bei Oerlikon Balzers zu starten. Okay. War es die beste, aber es war eine der besten.
Okay, alright. Dann Dankeschön erstmal für den kurzen privaten Überblick und ich würde sagen, wir steigen direkt in unseren Talk ein. Vielleicht stell doch mal ganz kurz das Unternehmen vor. Was genau macht Oerlikon Balzers?
Ich starte gleich einmal Ebene höher, um das ein bisschen auszuholen. Also Oerlikon Balzers ist Teil der Oerlikon Gruppe und wir haben Beschichtungen aller Art. Wir starten bei dicken Schichten. und gehen bis zu sehr dünnen Schichten, bis zu Diffusionsschichten wie Nitrieren. Balzers ist die Kompetenzmarke für PVD und dünne Schichten, weltbekannt seit 40 Jahren, 50 Jahren. Also der Startschuss war irgendwo Ende der 70er Jahre. Und wir haben gestartet mit der Titannitritbeschichtung vor 40 Jahren, mit den ersten kommerziellen Erfolgen. Wir haben nicht die Beschichtung erfunden, sondern wir haben es kommerziell attraktiv gemacht, dass man Werkzeuge mit PVD beschichtet. Und der zweite entscheidende Punkt war das Geschäftsmodell. Nicht reiner Anlagenverkauf, sondern eine Kombination aus Anlagenverkauf und Lohnbeschichtung. Nahe an den Kunden ran und dann direkt vor Ort beim Kunden Beschichtungen anbieten.
Und was würdest du sagen, ist der USP von Oerlikon Balzers? Also was ist das absolute Alleinstellungsmerkmal, was euch besonders macht am Markt?
Die Kundennähe weltweit und nach wie vor Nummer eins in Innovation.
Okay.
Die neuesten Beschichtungen und die neuesten Beschichtungsanlagen.
Gibt es denn ein Produkt, was vielleicht jeder von euch kennt, das mit einer Beschichtung von Balzers beschichtet ist? Oftmals höre ich ja immer so, ja, in deinem Smartphone, da ist drin.
Ja,
oder
ja.
Wurde gefräst mit, ist ein Stoff, ein Metall aus. Wie sieht's bei euch aus?
Wir sind ein klassischer Enabler. Also wir machen vieles möglich. Und es sind viele Dinge und das Smartphone ist ein super Beispiel. Viele Smartphones sind gefräst mit Schichten von.
Mhm.
Oder viele Getriebe sind gefräst mit Beschichtungen von Oerlikon Balzers. Oder drittes Beispiel, wo ein Teil wirklich enthalten ist, Autos, Dieseleinspritzung. Ohne Beschichtung wäre Hochdruck-Dieseleinspritzung nicht möglich.
Mhm. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Automotive, Smartphone. Für welche Branchen beschichtet ihr?
Querbeet, da ist sicher Automotive ist die dominante Branche, aber Aerospace, Medical, der allgemeine Maschinenbau, Öl und Gas, kommt alles vor.
Das heißt also, wenn du in der Maschine von Tokio dann nach Deutschland sitzt, guckst du dann auch schon mal so?
Dann gucke ich raus, ob die Turbinenschaufeln sauber gefräst sind natürlich. Das ist sehr wichtig. Und dann kommt wieder der Teil mit Oerlikon Gruppe dazu. Wir machen auch die dicken Schichten, um die Turbinenschaufeln widerstandsfähiger zu machen, um eben die Hochtemperatureigenschaften der Turbinenschaufel zu beeinflussen.
Das heißt also, man findet im Alltag überall Gegenstände, Produkte.
Überall, von Meeresgrund bis irgendwo Satelliten, die Teile haben, die mit Oerlikon Balzers in Berührung waren.
Dann nimm uns doch mal ganz kurz mit, welche Beschichtungsverfahren gibt es denn überhaupt? Da wird es viele unterschiedliche geben.
Da gibt es, ich würde mal sagen, drei große Gruppen, die man erwähnen sollte. Die größte Gruppe heutzutage im Zerspannungsbereich ist die ARC-Technologie. Das heißt, ein Funke läuft auf einer Metall-Target-Oberfläche. Und dann das Material wird entsprechend verdampft und ich habe einfach ein sehr schönes, produktives Verfahren, das heute im Bereich Zerspannung wahrscheinlich 70% des Marktes abdeckt. Dann habe ich ein zweites Verfahren, das konventionelle Sputtern, hat eigentlich eine Minderheitenrolle. Das heißt, ich beschieße Metalloberflächen mit Argon-Ionen und kann dadurch einen Metalldampf erzeugen, ionisierten Metalldampf. Aber das verbesserte Sputtern ist das sogenannte High-PIMS-Verfahren, wo ich dann hohe Ionisierungen erreichen kann. Und die hohe Ionisierung ist extrem entscheidend für die Schichteigenschaften. Und es ist wieder ein schönes Beispiel, wo High-PIMS wurde wahrscheinlich vor circa 20 Jahren in der Fusionstechnologie entwickelt und dann in die Beschichtungstechnologie übernommen, dann in die Zerspannung übernommen. Und das ist ein schönes Beispiel, wie wir das Thema dann aufgenommen haben und dann eine eigene Technologie daraus gemacht haben. Heißt SPPP, gut, das hat einen schönen Namen, ist nicht oberflächlich, also schöner Name, SPPP, mhm. Pulse Plasma Process, so wurde es auch beschreibt. Und wo wir halt das High-PIMS-Verfahren so angewendet haben, um es kommerziell ökonomisch attraktiv zu machen.
Wie unterscheiden sich diese Verfahren jetzt voneinander? Gibt es da auch qualitativ Unterschiede oder ist das für den speziellen Einsatzbereich immer entscheidend, was man für ein Verfahren verwendet?
Es gibt Qualitätsunterschiede und es gibt auch Unterschiede in den Materialien, die man verdampfen kann. Ein High-PIMS-Verfahren ist relativ breit an Materialien, die verdampft werden können. Beim ARC-Verfahren brauche ich ein Material, das ich schmelzen kann. Und beim High-PIMS wird ja abgespattert von der Oberfläche, brauche ich das nicht. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist die Dichtheit der Schicht und der Defektfreiheit. Da hat SPPP oder High-PIMS einen deutlichen Vorteil. Und deswegen werden die Schichten auch bei sehr anspruchsvollen Anwendungen gerne eingesetzt. Ein gutes Beispiel sind Mikrowerkzeuge. Wir beschichten Werkzeuge mit weniger als einem Millimeter, Zehntel Millimeter Durchmesser, hauchdünne Werkzeuge, die dann mit einer hauchdünnen Schicht beschichtet werden. Mhm. Und genau dort sind diese High-PIMS-Verfahren, diese defektfreien Schichten von großem Vorteil.
Zahnarzt?
Auch der Zahnarzt hat das gern. Ich habe den Zahnarzt weniger gern.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich an kleine Werkzeuge denke, denke ich immer direkt an den Zahnarzt mit diesen kleinen Turbinen. Da wird das wahrscheinlich auch so sein.
Das ist auch der Zahnarzt, ja, natürlich. Aber es gibt viele Anwendungen in der Mikrobearbeitung, um ein schönes Uhrengehäuse zu machen.
Okay.
Mit hoher Oberflächenqualität.
Lass uns nochmal kurz bei Aerospace bleiben. Wir haben ja gerade eben das Beispiel der Turbine gehabt. Was würde eigentlich geschehen, wenn so ein Turbinenblatt, hast du es glaube ich gerade genannt, keine Beschichtung hätte?
Dann wäre die Effizienz des Flugzeuges wesentlich geringer. Dann kann ich nicht diese hohen Temperaturen in der Turbine haben. Ich bräuchte mehr Treibstoff. Das Flugzeug würde wahrscheinlich etwas langsamer fliegen und natürlich die Standzeit von der Turbine extrem beeinflusst.
Jetzt kann man ja sagen, beschichtete Werkzeuge, die bringen Kunden viele Vorteile. Sag mal, ganz konkret, welche Vorteile sind das? Ich meine, hast du gerade schon Standzeit gesagt, das kennen wir alle.
Ja, ja.
Welche Vorteile noch?
Wir lieben das Wort Produktivität. Wir wollen Kosten sparen. Und sitzt er ja bei Ceratizid. Das ist auch das Argument, das in dem Hause natürlich oft und gerne genommen wird. Wir können Dinge heute machen, viel kostengünstiger als vor 5 oder vor 10 Jahren. Durch Beschichtungen, durch höhere Schnittgeschwindigkeiten. Wenn wir über das Wort Produktivität sprechen, da reden wir über 10, 15, 20% der Bearbeitungskosten. Und das macht das Thema spannend.
Okay, lass uns doch mal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Es gibt ja sicherlich eine gewisse Evolution bei Beschichtungstechnologien. Wie hat das eigentlich alles angefangen? Wie lange beschichtet der Mensch denn schon Werkzeuge?
Im Bereich PVD-Dünnschichten, würde ich sagen, war der Startschuss irgendwo Ende der 70er Jahre. Also wir waren die Pioniere darin. Das erste beschichtete Werkzeug wurde, glaube ich, 79 oder 80 auf einer Messe in Stuttgart. Wir treffen uns ja auf der AMB, haben wir beide abgemacht.
Machen wir?
In Stuttgart ausgestellt. War ein Bohrer mit Titannitrid beschichtet. Das war die erste Generation.
Okay. Und wie sieht die Evolution bis heute aus? Da hat sich sicherlich unglaublich viel getan. Da hat sich
extrem viel getan. Die 90er Jahre und auch die letzten 20 Jahre waren extrem spannend. Der nächste Schritt war Titanaluminiumnitrid. Zeitgleich mit der Beschichtungsentwicklung gab es auch eine Entwicklung im Bereich Bearbeitungstechnologien. Und da war das Thema eben höhere Schnittgeschwindigkeiten, Trockenbearbeitung. Das klappte mit Titannitrid nicht mehr. Dann kam die zweite Generation Titanaluminiumnitrit. Und dann kam dann bald die dritte Generation Aluminiumchromnitrit. Das war 2003, 2004. Wiederum ein Sprung in Schnittgeschwindigkeiten, Sprung in Produktivität. Und dann kamen natürlich viele Untervarianten. Also ich bin Chemiker und das Schöne daran ist, das Periodensystem hat 92 Elemente. Und alle 92 Elemente, nicht alle, aber viele davon kann man schön in ein Target reinmischen und damit interessante Eigenschaften erzeugen.
Unendliche Eigenschaften?
Das Wort unendlich würde ich hier nicht verwenden, aber sehr viele Eigenschaften. Und man kann sehr zielgerichtet dann versuchen, Warmhärte, gewisse Schmiereigenschaften und so weiter zu beeinflussen.
Jetzt haben wir ja gerade in der ersten Rubrik schon gehört, es gibt eine Innovation bei Oerlikon Balzers, die dich wirklich überzeugt hat. Da wollten wir jetzt nochmal drauf eingehen. Welche Innovation war das?
Das ist eigentlich die aktuelle Innovation, die ich da anbringen möchte. Die Schicht heißt Ballinitalchrona Evo. Und das ist, Evo steht für Evolution. Und wenn man R davor nimmt, steht es für Revolution. Aber es ist ein schönes Produkt, wo man jetzt in dritter Generation, also nicht Großvater, Vater, Sohn oder Mutter, Großmutter und Tochter, aber in dritter Generation ein Produkt weiter verbessert haben. Die erste Generation war vor circa 20 Jahren, Ballinitalchrona, damals, ich würde sagen, revolutionär, weil es die erste Allochrombeschichtung am Markt war und auch eben ein wunderbarer Markterfolg war, die zweite Generation 2010. Und jetzt in der dritten Generation, 2024, noch einmal ein Sprung nach vorne, Schnittgeschwindigkeit, Produktivität, höhere Leistung. Und es zeigt auch sehr schön, was man mit den Schichten macht. Wir haben begonnen mit Aluchrom-Beschichtungen, reinen Aluchrom-Beschichtungen, haben dann die Schichtstruktur verbessert und jetzt im dritten Anlauf dann mit diversen Legierungselementen. Er sagt, das Periodensystem ist groß und nicht unendlich, aber gibt sehr viele Möglichkeiten, den nächsten Sprung gemacht.
Jetzt habe ich gehört, dass auch die Plansee Group, also der Ceratizid-Mutterkonzern, eine große Rolle gespielt hat. Kannst du uns das mal erklären, uns da mal kurz mitnehmen?
Die Zusammenarbeit war immer schon sehr, sehr eng mit der Plansee-Gruppe. Und die Plansee-Gruppe ist führend auch in der Herstellung von Targets für die PVD-Prozesse. Und das war eigentlich auch unser Schlüssel bei der ersten Generation der Aluminium-Chrom-Nitrid-Schichten. Plansee hatte ein Material, ein Target. Plansee war auch in der Lage, diverseste Kombinationen kurzer Zeit uns zur Verfügung zu stellen. Und somit konnten wir sehr erfolgreich die erste Produktgeneration Balnital Crona damals entwickeln.
Also du würdest sagen, solche Kooperationen, die sind auch entscheidend für die Entwicklung neuer Beschichtungstechnologien. Das kann man nicht ganz alleine machen.
Das kann man sicher nicht alleine machen. Und es ist auch der Austausch, der dann wichtig ist. Die Ideen, die andere haben, das Marktwissen, das Anwendungswissen, das Materialwissen. Und das ist bis heute eine sehr fruchtbare Partnerschaft.
Ich glaube, mich erinnern zu können aus dem Gespräch mit Christoph Zettel, unserer Beschichtungskoryphäe hier bei Ceratizid. Ja. Es gibt auch ein gemeinsames Labor.
Genau, das CD-Labor steht nicht für Zettel, das Labor, sondern für den Christian Doppler. Ist eine schöne österreichische Institution. Jeder kennt Christian Doppler aus dem Alltagsleben.
Ich kenne ihn nicht.
Nein, wann hast du die letzte Radarstrafe bekommen?
Oh, gar nicht.
Oh, gibt's nicht, gut. Also, der Christian Doppler hat den Doppler-Effekt gefunden, der Grundlage der Radarmesstechnik ist leider.
Wollte ich gerade sagen, aber den muss man kennen?
Den muss man dann kennen, das muss man dann zumindest wissen, wenn man zahlt, warum man diese Strafe zahlt.
Ja.
Aber Christian Doppler, das ist eine österreichische Forschungsinstitution, werden Gelder für universitäre plus industrielle Forschung zur Verfügung gestellt, wird gut gefördert und bringt dann mehrere Firmen und eine Universität zusammen. Und wir haben das erste vor, ja, müssten 20 Jahre her sein, gestartet, gemeinsam mit Planse, mit Targets und führen das jetzt in der dritten Generation.
Interessant. Jetzt muss ich mal ganz kurz nachhaken. Ich möchte auch was lernen. Doppler-Effekt.
Ja.
Kann man den in zwei Sätzen erklären?
Das kann man. Ich bin Chemiker, also jetzt sollte ich mich nicht als Physiker suchen, das zu erklären. Da geht es um die Verschiebung der Wellenlängen, wenn ein fahrendes Objekt oder ein bewegendes Objekt vorbeifährt. Und damit kann man Geschwindigkeiten messen.
Okay. Wer sich da besser auskennt, kann uns gerne auch eine E-Mail schreiben.
Ja, ja. Und wahrscheinlich kommt die E-Mail dann von der Polizeidienststelle nebenan.
Ich hoffe nicht. Ich habe immer viel Glück gehabt, was Radarfallen angeht. Du nicht?
Nicht immer.
Norbert, wie sieht's bei dir aus? Norbert sagt so Daumen hoch, runter. Also gute Quote. Wir können also festhalten, die Forschung an neuen Beschichtungstechnologien ist also durchaus sinnvoll und bietet auch etliche nachhaltige Aspekte sicherlich.
Absolut.
Gib uns noch mal ein, zwei Beispiele. Nachhaltigkeit bei Beschichtung.
Auch wieder, Beschichtung ist der Enabler für Nachhaltigkeit. Ein Thema ist Trockenbearbeitung. Ich kann Kühlschmierstoffe und so weiter vermeiden. Das heißt, ich muss nichts entsorgen, aber der größere Effekt ist, ich erspare mir Rohstoffe. Das Hartmetall kommt aus Wolfram, Wolframkarbid, sehr energieintensiver Prozess, ressourcenintensiver Prozess. Durch Beschichtungen brauche ich weniger Hartmetall. Und dann gibt es noch einen zweiten schönen Aspekt, ich kann Werkzeuge wiederverwenden. Ich kann Werkzeuge nachschleifen und eine neue Beschichtung drauf machen, wieder beschichten. Das heißt, ich mache aus einem Werkzeug 4, 5, 6, 7 Werkzeuge, weil ich mehrere Durchgänge habe. Mhm. Und damit kann ich Ressourcen sparen und die Umwelt schonen.
Ich habe da neulich auch einen interessanten Artikel gelesen im MAV-Fachmagazin über beschichtete Bremsscheiben vom Konradin Verlag. Mhm. Und das führt uns auch tatsächlich zu unserer nächsten Rubrik.
Was ich schon immer mal fragen wollte.
Ja, der Friedrich Rindle, ein Redakteur der MAV, der übrigens auch schon bei uns im Podcast war, hat uns auf den Artikel aufmerksam gemacht und hat auch dazu direkt eine Frage an Wolfgang Kaltz. Und wir hören am besten mal ganz kurz rein.
Hallo Herr Kaltz. Im Rahmen der Einführung der Abgasnorm Euro 7 wird auch der Einsatz von beschichteten Bremsscheiben diskutiert. Damit soll die Feinstaubbelastung beim Bremsen reduziert werden. Bietet Oerlikon und Balzers auch Lösungen für diesen sehr speziellen Bereich an? Und wenn ja, gibt es eine Anlagentechnologie, mit der Bremsscheiben in Serie beschichtet werden können?
Oh, spannende Frage, Wolfgang.
Ja, das machen wir. Das Thema Euro 7 ist seit vielen Jahren im Gespräch. Jetzt schaut es so aus, als ob das Thema wirklich in Kraft treten wird. Ich glaube, neueste Informationen sind, dass 2027 Neufahrzeuge mit entsprechend Bremsscheiben ausgerüstet sein müssen, um die Feinstaubbelastung deutlich zu reduzieren. Das ist Faktor 5 oder Faktor 10.
Wow.
Dazu braucht man natürlich spezielle Beschichtungsverfahren. Wir reden hier von 100, 200, 300 Mikrometer dicken Schichten. Meistens metallisch mit Karbiden verstärkte Schichten, um den hohen Belastungen einer Bremsscheibe standzuhalten. Also wir bieten Materialien dafür an. Wir bieten Verfahren dafür an. Und es gibt auch spezielle Beschichtungstechnologien. Das klassische PVD-Verfahren ist nicht dafür geeignet, aber wir verwenden dafür Hochgeschwindigkeits-Laser-Cladding. Das heißt, ich kann diese 300 Mikrometer dicken Schichten pro Bremsscheibe, würde ich sagen, in einer Minute beschichten. Also wirklich mit hoher Geschwindigkeit, mit hoher Effizienz können die Bremsscheiben beschichtet werden und diese Prozesse sind jetzt daran, industriell weiterentwickelt zu werden, um wirklich die Hochvolumenproduktion zu ermöglichen.
Jetzt fragt sich natürlich der Verbraucher oder jeder, der ein Fahrzeug hat, bringt mir das was? Habe ich einen geringeren Verschleiß?
Das wird dann ein Nebeneffekt sein. Ich meine, der Hauptaspekt bei dieser Beschichtung ist natürlich die Feinstaubbelastung. Das bringt jedem etwas, der am Auto vorbeigeht.
In erster Linie?
In erster Linie. Aber es wird auch ein geringer Verschleiß sein. Das heißt, ich habe eine normale Gusseisenscheibe, die dann durch eine Beschichtung weiter verstärkt wird.
Okay. Wie sieht das eigentlich aus? Welchen Einfluss haben denn generell eure Kunden darauf, dass zum Beispiel eine schon gute Beschichtung dann noch weiterentwickelt wird? Klingeln die dann bei euch an und sagen, du, das wollen wir noch besser haben?
Sowohl als auch. Also wir versuchen, die Dinge vorher zu starten, bevor Kunden bei uns anklopfen. Das heißt, antizipieren, Kundenerwartungen zu verstehen. Wir sprechen gerne mit Kunden. Das trifft wieder das Thema Japan, das wir vorher hatten. Wir treffen uns mit Kunden, wir verstehen, was sie gerne eventuell haben möchten in Zukunft und beginnen schon im Vorfeld daran zu arbeiten.
Sind das denn ganz spezielle Anforderungen, die der Kunde direkt hat? Oder sagt er einfach, ich will es noch besser haben?
Meistens ist der einfache Satz, ich will es noch besser haben, aber ich meine, viele Kunden haben sehr konkrete Vorstellungen, welche Richtung sie ein besseres Produkt benötigen. Und das Thema kann bei Kunden sein, dass sie dann sagen, ja, ich will genau für diese Anwendung rostfreier Stahl, doppelte Schnittgeschwindigkeit, die und die Eigenschaften haben.
Okay, und dann geht ihr ins Labor und dann entwickelt ihr. Wie entwickelt man eigentlich Beschichtung und wie testet man die? Ist das ein langwieriger Prozess?
Das ist ein intensiver und langwieriger Prozess. Wir entwickeln und wir starten eigentlich bei den Grundlagen. Das heißt, wir haben breite Kooperationen und wir machen auch viel selbst bei uns im Haus, um einfach für die Zukunft vorbereitet zu sein. Mhm. Neue Materialien, wie verhalten sich die neuen Materialien? Wo könnte ich die einsetzen? Welche Eigenschaften haben die bei gewissen Temperaturen oder Einsatzbedingungen? Wiederum, wie kann ich das Periodensystem geeignet kombinieren? Und mit welchen physikalischen Parametern, um die nächste Generation vorzubereiten. Und dann kommt der Kunde und sagt, ich will genau für das. Und dann gehe ich in meinen Baukasten und wähle A, B, C, D. Und idealerweise habe ich die Lösung dann parat. Die Welt ist leider nicht immer ganz so schön. Aber ich habe dann schon mal zumindest eine gute Idee, was ich machen möchte.
Gibt es denn bei den Kundenanfragen dann aktuell auch Trends, die sich abzeichnen bei den Beschichtungen? Also geht das immer eine spezielle Richtung? Was würdest du sagen, ist aktuell besonders gefragt?
Der Klassiker ist eigentlich höher, schneller, besser. Das ist der Klassiker. Einfach die Anwendung, aber jetzt möchte ich es um 20% schneller machen oder um 20% besser machen. Das ist der Klassiker. Und der andere Teil sind wirklich, ich habe einen neuen Werkstoff, exotisch, ich kenne ihn noch nicht. Was muss ich tun?
Mhm. Und wie findet dann dieser Austausch statt? Kriegt der Kunde dann direkt das fertige Produkt nach einer gewissen Zeit oder ist man da immer in einem regen Austausch mit dem Kunden?
Das ist im regen Austausch. Also das ist der Dialog. Wir testen, der Kunde testet, wir ergänzen unsere Erfahrungen.
Und irgendwann sagt man, okay, mit dem Produkt sind wir so zufrieden.
Das nehmen wir, das setzen wir ein, genau.
Jetzt weiß ich ja auch, dass Ceratizid ebenfalls Kunde von euch ist. Wie sieht denn da genau die Geschäftsbeziehung aus?
Wir sind auf vielen Ebenen eng miteinander verbunden. Das startet auf jeden Fall mal auf der technischen Entwicklerebene. Man kennt sich gut, also die Koryphäe bei Ceratizid kennen auch wir gut. Wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns aus. Das ist aber auch auf der Ebene Einkauf, Verkauf. Das heißt, wir machen für Ceratizid in einigen Fällen eine Lohnbeschichtung. Das heißt, es gibt Standorte, wo wir vor Ort sind und für einen lokalen Ceratizid-Standort Werkzeuge beschichten. Und dann gibt es natürlich auch Standorte, die unsere Beschichtungsanlagen verwenden.
Tatsächlich. Die Anlagen kommen dann direkt von euch?
Die Anlagen kommen direkt von uns. Wir bauen die Anlagen, wir entwickeln die Anlagen, wir entwickeln die Technologie und auch den Prozess dazu.
Und gibt es dann auch auf der Entwicklungsebene eine Zusammenarbeit, wo man sich austauscht?
Da wird im Vorfeld besprochen, was brauchen wir in Zukunft, was würde uns interessieren. Und natürlich von unserer Seite passt es auch ins Gesamtkonzept, wo wir uns weiterentwickeln wollen. Mhm.
Das heißt also, beide Unternehmen, die fischen ja eigentlich im gleichen Teich. Wie unterscheiden sich denn eure Schichten von den Beschichtungen von Ceratizid?
Das ist eine Frage, die ich sehr diplomatisch beantworten muss.
Bitte.
Die Schichten von Ceratizid sind natürlich besser.
Tatsächlich.
Absolut besser.
Ja.
Das muss man so beantworten. Ja, warum? Ceratizid kann die Schichten dann maßschneidern auf genau diese Wendeschneidplatte, genau diese Anwendung, genau diese Kundenanforderungen. Wir als Lohnbeschichter haben ein viel breiteres Spektrum an Kunden. Unsere Schichten decken viele Anwendungen ab, aber vielleicht genau in der einen spezifischen Anwendung sind wir nicht die Besten. Und das ist genau die Stärke von Ceratizid. Das Werkzeug, die Anwendung, das Wissen rundherum und auf diese Anwendung ist das Produkt optimal.
Gehen wir vielleicht mal in die Praxis. Was war denn für dich die bisher größte Herausforderung, vor die dich Ceratizid gestellt hat?
Um ehrlich zu sein, es hat viele schöne Opportunities, Gespräche, Möglichkeiten gegeben, aber eine größte Herausforderung, nein. Also ein gutes Zusammenarbeiten, viele Themen, die wir gemeinsam gelöst haben, aber es gab nicht die eine größte Herausforderung.
Also du würdest sagen, die Zusammenarbeit mit Ceratizid immer zielführend gewesen? Oder gab es auch Projekte, wo ihr beide gesagt habt, nee?
Das kommt vor.
Tatsächlich?
Das kommt vor, wo man auch dann erkennen muss, ja, es ist schön, daran zu arbeiten, aber wir sollten vielleicht wieder andere Themen angehen.
Ja. Okay. Mit Blick in die Zukunft, welche spannenden nächsten Projekte plant denn Oerlikon Balzers? Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Also sehr kurzfristig, würde man sagen, sind wir dran, wieder einen weiteren Schritt in Beschichtungstechnologie zu machen, da was Neues vorzustellen. Dann Zerspannungsbereich ist natürlich klar, schneller, besser und effizienter zu werden. Und wenn ich dann langfristig in die Zukunft denke, ja, das Thema Digitalisierung, das sind die großen Themen, die uns bewegen.
Würdest du sagen, die Digitalisierung ist noch nicht im Bereich Beschichtung angekommen?
Ich würde sagen, es hat noch Potenzial. Speziell in der Beziehung Kunde-Lieferant. Im alltäglichen Bereich, jeder kauft ein bei der Firma A oder bei der Firma B und weiß genau, am nächsten Tag kommt das Werkzeug oder ich habe einen schönen Katalog. Ich denke, dass man da in der Beschichtungstechnologie noch vieles machen kann. Es liegt aber auch an beiden Seiten. Der Kunde, der zieht und natürlich auch dann das maßgeschneiderte digitale Angebot.
Da dürfen wir eigentlich auch das Buzzword der aktuellen Zeit gar nicht außen vor lassen. Wie sieht's denn aus mit künstlicher Intelligenz? Kann das ein Thema sein?
Das kann ein Thema sein, wenn ich die Intelligenz aller Beschichtungsexperten in einen Supercomputer reinbringen würde und damit die ultimative Beschichtung entwickeln kann.
Denkst du, das ist möglich?
Ich bin froh, dass ich mit vielen Superexperten täglich im Austausch bin. Ich glaube, es ist nicht möglich, aber es kann eine große Unterstützung sein.
Ja. Blick nach vorne, in 10 Jahren sind wir da viel weiter. Was für eine Progression werden wir haben im Bereich Beschichtung?
Wir haben Riesenschritte in den letzten 30 bis 40 Jahren gemacht. Ich würde mal sagen, wir werden weitere Schritte machen, aber es wird nicht exponentiell schneller werden. Also wir haben einen sehr hohen Stand schon in der Beschichtungstechnik, in der Werkzeugtechnik, wo weiter verfeinert wird. Ich erwarte eigentlich viel mehr daraus im Geschäftsmodell, also Digitalisierung. Dort werden wir große Schritte machen. Und natürlich diese ultimative Beschichtung, das Know-how aller Experten in das Produkt rein kombinieren.
Okay, wir dürfen gespannt sein. Sollte der Ceratizid Innovation Podcast in 10 Jahren noch da sein, wovon ich jetzt mal ganz stark ausgehe, würdest du nochmal wiederkommen?
Natürlich.
Dann sprechen wir über das, was sich in den letzten 10 Jahren getan hat. Und ansonsten vielleicht ein bisschen kurzfristiger treffen wir uns auf der AMB auf dem Café.
Das würde mich freuen.
Und dann können wir mal schauen, was wir alles schon so auf der Messe erlebt haben und gesehen haben. Sollen wir das so machen?
Das machen wir gerne.
Eine Sache darf ich nicht vergessen. Jeder Gast in unserem Podcast darf sich natürlich einen Song für die Ceratizid Innovation Playlist auf Spotify wünschen. Und die ist auch wirklich sehr innovativ, weil die komplette Bandbreite der Musik abbildet. Das heißt also keine falsche Bescheidenheit. Welchen Song wünschst du dir?
Ich habe mich da ganz einfach von Spotify selbst anleiten lassen. Die haben mir letztes Jahr eine Zusammenfassung geschickt. Was war ihr häufigster Song?
Oh, ich bin gespannt.
Und das war Mumford & Sons, The Little Lion Man.
Okay, ja, gute Nummer auch. Ne? Mumford & Sons, wirklich gut. Schon mal live gesehen?
Noch nie live gesehen.
Noch nie? Das ist ja so ein bisschen Folk-Einschlag und ich fand das immer total spannend. Ich bin niemand, der dieses Genre wirklich oft und viel hört, aber die Band fand ich tierisch, schon immer. Das ist sehr groovy. Schöne Nummer, nehmen wir drauf, oder Norbert? Norbert nickt bereitwillig. Wolfgang, vielen lieben Dank. Wo geht's jetzt für dich als nächstes hin? Japan haben wir erledigt. Nächste große Reise?
Die nächste große Reise ist Balzers, also ich bleibe mal ein bisschen am Boden.
Okay, alles klar.
Ist immer gut.
Dann danke für deinen Besuch, alles Gute weiterhin und wir sehen uns dann auf der AMB, würde ich sagen.
Genau, so ist es.
Alles klar, danke, tschüss.
Bis dahin, tschüss.
Ciao, ciao. Wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge vom Ceratizid Innovation Podcast angelangt. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit Wolfgang nochmal über das Thema Beschichtung en Detail zu sprechen und einige Dinge noch besser verstehen zu können. Sollte euch unser Podcast auch gefallen, lasst uns gerne eine positive Bewertung auf den gängigen Streaming-Portalen da. Und wir freuen uns natürlich auch über einige Sterne bei Spotify. Solltet ihr Fragen und Anregungen haben für Themen, Gäste und so weiter und so fort, schreibt uns gerne eine E-Mail an info@teamcuttingtools.de. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, bleibt gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal, bye bye.